Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Deutschland unterliegt Weißrussland mit 0:4 beim Fed Cup, die erste Runde in Braunschweig. Herzlich willkommen zu unserem letzten Daily, Schrägstrich zu unserer regulären Sendung, weil wir auch die Herrenergebnisse hier besprechen müssen, plus die anderen Fed Cup-Ergebnisse, weil da gab es wirklich großartige Matches am Wochenende zu sehen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben in den letzten beiden Tagen schon mit unserem Daily dann über die ersten beiden Tage des Fed Cups besprochen, am Freitag mit der Auslosung, gestern dann über die ersten beiden Einzel. Deswegen müssen wir uns heute nur über das Einzel bzw. das Doppel, das unbedeutende Doppel unterhalten. Jens Gerlach, wir hatten es gestern Abend schon vermutet bei unserem Daily, hatte Laura Siegemund gebracht, um gegen Arina Sabalenka vielleicht das Unmögliche zu schaffen, um dann eventuell den Punkt, den Anschluss zu holen und dann vielleicht noch für die Wende zu sorgen, was allerdings eine wirklich große Sensation gewesen wäre. Es ist am Ende die Sensation ausgeblieben. Arina Sabalenka gewann mit 6:1 und 6:1. Und wir können sagen, Arina Sabalenka war nicht nur die entscheidende Frau an diesem Wochenende, sie war einfach auch eine Klasse besser an diesem Wochenende als die beiden deutschen Spielerinnen.
Das sowieso, wahrscheinlich sogar eine Klasse besser als jede andere Spielerin. Wir haben Viktoria Azarenka nicht im Einzel gesehen, aber nachher im Doppel, da lief es auch nicht so richtig. Šašković hat natürlich ganz gut gespielt, aber Sabalenka thront so ein bisschen über diesem Wochenende in Braunschweig. Einfach im Moment als eine, die auf Top-5-Niveau spielt, die das hier auch abgeliefert hat, die auch diejenige war, auf die sich der Fokus hier konzentriert hat. Ich hatte auch das Gefühl, unter den anderen deutschen Journalisten, Journalistinnen, generell unter denen, die hier vor Ort waren, war das so ein bisschen, wow, das Coming-out von Arina Sabalenka als Weltklassespielerin, auch für diejenigen, die in Deutschland Tennis beobachten. Und ich würde sagen, das hat Spaß gemacht. Sie hat sich auf dem Platz gut verkauft, sie hat sich auch neben dem Platz gut verkauft. Es war spannend, das eben auch so zu sehen auf dem Niveau. Und das hat, denke ich, trotz der deutschen Niederlage Spaß gemacht, weil es einfach interessant war, wie Sabalenka das Wochenende an sich gerissen hat.
Sabalenka hat das Wochenende an sich gerissen. Lass uns nochmal gerade über das Spiel heute sprechen. Es wird nicht so viel darüber zu sprechen sein heute, weil Laura Siegemund einfach chancenlos war. Aber Sabalenka hat genau das Gleiche wie gestern gemacht. Sie hat fantastisch retourniert, sie hat fantastisch aufgeschlagen zwischendurch mit 191 km/h und hat dann diesen One-Two-Punch, über den wir gestern gesprochen haben, den wir häufiger mal in dieser Sendung angesprochen haben. Also dieser Aufschlag und der erste Schlag nach dem Return, den hat sie einfach zwischendurch wieder perfekt eingesetzt. Auch wenn der erste Aufschlag heute nicht so lief wie zum Beispiel gestern. Gestern war es vielleicht noch makelloser als heute, aber trotzdem hatte Laura Siegemund überhaupt kein Rezept gegen dieses Spiel.
Und das war's. Wir hören nachher noch in die Pressekonferenz von Siegemund rein, die auch eben so ein bisschen diesen Effekt beschreibt, wie es ist, gegen eine Arina Sabalenka zu spielen. Wir können erstmal festhalten, ja, Sabalenka hat heute nicht so gut serviert, aber sie hat wieder mehr als die Hälfte der Return-Punkte gegen Laura Siegemund gewonnen. Und das ist im Tennis immer noch eine eher ungewöhnliche Sache, dass jemand das schafft. Und es war der Druck, mit dem Sabalenka das aufgezogen hat, die Kompromisslosigkeit, diese Furchtlosigkeit, die Andrea Petkovic am Freitag angesprochen hatte. Wie häufig haben wir an diesem Wochenende wirklich gesehen, dass Sabalenka so ein bisschen, ja, nicht unbedingt zurückgedrängt wurde, aber in eine Situation kam und denkt, oh, jetzt können Fehler passieren, und sie setzt einfach eine Rückhand hinten ins Eck rein oder eine Vorhand auf die Linie, und das ist an diesem Wochenende wahrscheinlich 30 Mal passiert. Und das war dahingehend eine tadellose Leistung. Zwischendurch hat in der Tat der Aufschlag ein bisschen gewackelt, aber sie hat dann eben diese Big Points gut gespielt, und von denen gab es schon 6-1, 6-1 Match doch durchaus einige, weil im Endeffekt war es so, Siegemund war chancenlos bei Aufschlag und Return, aber in den Ballwechseln hat sie sich zumindest reingekämpft und ist dran geblieben, aber hat dann eben diese entscheidenden Punkte verloren. Und Siegemund konnte wahrscheinlich so viel gar nicht anders machen. Siegemund ist, und das sah man heute, eine Sandplatzspielerin. Alleine wie sie den Return angeht, den löffelt sie rein, den hebt sie hinten an die Grundlinie. Das ist eher, was man im Sandplatz-Tennis macht und nicht unbedingt auf so einem Hardcore. Zwischendurch hat sie es versucht, mal ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Da ist es dann schiefgelaufen. Also das war ein Matchup, was ihr auf diesem Boden nicht gelegen hat, aber sind wir ehrlich, es lag keine deutsche Spielerin. Und das war es. Es war keine darunter, die eine Sabalenka in Gefahr hätte bringen können. Vielleicht eine Mona Bartel in absoluter Topform, aber Mona Bartel ist auch nicht in absoluter Topform. Und von daher, Sabalenka hatte hier eben wirklich die Gala und sie hat sie genutzt.
Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass Andrea Petkovic gesagt hatte, wenn sie so spielt, ist das sehr Serena-mäßig. So hieß dann auch gestern unser Podcast. Und du hast sie darauf angesprochen, du hast Laura Siegemund in der Pressekonferenz genau darauf angesprochen. Und was sie geantwortet hat, das hört ihr jetzt.
Andrea Petkovic hatte das gestern auch damit verglichen, gegen Serena Williams zu spielen. Sie meinte, es ist eine ähnliche körperliche und spielerische Wucht. Haben Sie das auch so empfunden?
Ja, genau. Also es ist unheimlich... Also ich finde, ich möchte an sowas ja wachsen. Also da kann man sich auch weiterentwickeln. Das ist natürlich für den Moment bitter. Und ich bin dann auch, Petko gestern auch, und ich ist dann trotzdem sehr enttäuscht, auch fürs Team. Man möchte natürlich mehr zeigen, als zwei Spiele zu machen, ist ja klar. Ja, wir haben auch mehr verdient irgendwie diese Woche, weil wir echt eine tolle Truppe waren. Und aber man muss dann schauen, was passiert jetzt gerade. Und da ist wirklich so ein Druck die ganze Zeit da, also von den Schlägen her und von der, sie ist natürlich auch groß und einfach ein Tier, sage ich jetzt mal, von der Präsenz und hat aber dann nicht so überpowert, dann nicht so, wie es viele andere machen, die dann dir auch mal ein paar Leichte geben, sondern hat unheimliche Konstanz und trotzdem eben diesen dauerhaften Druck, schon geht schon beim Aufschlagen, beim Return los, ja. Und das ist schon, also hat mich auch an Serena erinnert. Das sind halt die Top-Leute, ja, die spielen so. Aber eben auch, muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, ich glaube, sie hat jetzt auch außergewöhnlich gut für ihre Verhältnisse gespielt. Also die spielt auch nicht jeden Tag so. Jetzt hat sie heute zum Beispiel nicht so gut serviert wie gestern gegen Petko. Und da fand ich, da habe ich echt zu wenig draus gemacht. Da hätte ich mit dem zweiten Aufschlag mehr machen müssen. Ist mir nicht gelungen. Weiß nicht. Ich glaube, die hatte auch ein gutes Wochenende erwischt. Ja.
Dann setze ich nochmal kurz bei den Returns an, weil sie die gestern auch trainiert hatten. Dirk Dier stand im Feld drin, hat sie dann wirklich eben auch versucht, ähnlich zu servieren. War das der Fokus vom Return her, zu schauen, dass sie da drin bleiben vielleicht?
Der Fokus bei ihr ist, der Ballwechsel entscheidet sich in den ersten zwei Schlägen. Aufschlag, erster Ball, Return, erster Ball. Und wenn du da nicht wirklich sehr gut reinkommst in den Punkt, ist der Punkt gelaufen. Weil was sie unglaublich gut macht, ist, dass sie immer einen Schritt weiter vorkommt. Also ist dein Return zu kurz, ist der nächste noch näher im Eck und dann der Volley und dann war's das. Also das heißt, du musst selber sehr gut servieren oder über Quote servieren und returnieren, damit du überhaupt in den Punkt kommst. Ja, und deswegen habe ich auch viel Aufschlag-Return nochmal trainieren wollen, gestern explizit. Weil wenn der Aufschlag oder der Return nichts ist, du kannst du den Punkt direkt abhaken.
Ja, Laura Siegemund dann auch sehr, ja, sie kann ja auch sehr ehrlich und offen mit der Leistung umgehen, weil heute war sie einfach die zweitbeste Spielerin auf dem Platz und sie hat am Ende sich gar nicht mal so richtig was vorwerfen können, weil das war zu erdrückend, was Arina Sabalenka gemacht hat. Es ist erdrückend, was sie macht.
Ja, wir suchen immer so ein bisschen nach neuen Vokabeln dafür und alle gehen so ein bisschen ins Physische und das ist es ja. Sie kombiniert das Physische mit dem Technischen, denn das sind technisch feine Schläge, die sie da rausholt, aber sie ist eben physisch erdrückend und sie ist zum Beispiel ein bisschen größer als eine Serena Williams, die ja auch eben als physisch erdrückend wahrgenommen wird, weil sie so intensiv spielen kann und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ähnliche, was sie mit Serena hat, dass sie diese Intensität drin hat und dass sie ihre Gegnerinnen spüren lässt, dass da wenig Raum zum Atmen ist und dass die Gegnerinnen wirklich permanent in der Defensive sind und das ist das Erstaunliche. Wir haben es gesehen, Australien, Sabalenka kann wackeln, wenn der Aufschlag nicht kommt, wenn sie nervös wird, wenn sie ihren Rhythmus verliert, wenn sie vielleicht mehr denken muss, als sie das im Moment noch möchte auf dem Court. Aber an so einem Wochenende, wo die Bedingungen da waren, wo die Spielerinnen eben ihr dann auch das Forum geboten haben, da gehört sie eben wirklich zu den Besten in der Welt. Da müssen wir dann nicht drum rum reden und die Deutschen hatten keine beste Spielerin oder eine der besten Spielerinnen auf der Welt dabei, sondern eben im Moment eher Top 100 Durchschnittsspielerinnen, zumindest auf so einem Belag. Und daher hat Sabalenka eben wirklich an sich gerissen und formidabel gemacht.
Das abschließende Doppel, das unbedeutende Doppel verloren Annalena Grönefeld und Mona Bartel gegen Lidia Marozawa und Viktoria Azarenka. Und ein Wort noch, Viktoria Azarenka war unsichtbar an diesem Wochenende, weil sie war erstens nicht fürs Einzel nominiert und das völlig zu Recht meiner Meinung nach, weil sie im Moment nicht in der Form ist. Tatjana Pucek hat meiner Meinung nach mit Alexandra Sasnovic dann auch alles richtig gemacht und sie gebracht. Es hat mich schon gewundert, eine Spielerin vom Schlage von Viktoria Azarenka komplett unsichtbar hier zu sehen. Also sie hat ja auch nicht im Doppel unbedingt überzeugt heute. Das war eher Marosawa, die das Ganze an sich gerissen hat. Das war ein komischer Auftritt von Azarenka in diesen Tagen hier in Braunschweig.
Ja, und wirklich ein komisches Match. Wir beide haben den ersten Satz nicht gesehen, weil wir in den Pressekonferenzen waren, als wir dann im zweiten reinkamen. Da haben die Deutschen das Match schon an sich gerissen. Der Match-Tiebreak, das müssen wir sagen, war sehr unterhaltsam.
Ja.
Und der ging dann an die Weißrussinnen, obwohl die Deutschen da schon einen Matchball hatten. Aber da war es eben wirklich Marosowa, die das an sich gerissen hat. Und dann interessanterweise auch lautstark. Die fingen dann auf einmal an mitzubrüllen und wirklich das Ganze auch zu genießen. Und Azarenka war unglaublich unzufrieden. Und man sah in dem Doppel, wo die Probleme sind, der Aufschlag. Puh, der ist wirklich im Moment gar nicht gut. Jedes Mal, wenn sie in die Vorhand getrieben wurde, kamen die Fehler. Und wenn sie, wie im Training, was wir am Freitag sahen, einfach auf einer Stelle stehen kann, dominieren kann, immer noch eine der besten Spielerin der Welt. Aber abseits davon war das eine maue Vorstellung. Und sie steht sowieso total im Schattenmoment von Sabalenka. Aber Sasnovic ist super solide gewesen, das ganze Wochenende über, von der Presse eben hin bis zu dem, was auf dem Platz passiert ist. Und da musste sich Azarenka hinten anstellen. Und jetzt wird es spannend. Die Weißrussinnen sind jetzt vermutlich leichte Favoritin hier auf den Titel. Wenn Azarenka noch in Topform zurückkehrt, sind sie es wahrscheinlich ziemlich klar. Weil dann gibt es drei Optionen im Einzel. Azarenka ist vom Talent her einer der besten Doppelspielerinnen der Welt. Aber Azarenka steckt im Moment wirklich in einer
Schaffenskrise.
Ja, Identitätskrise als Tennisspielerin. Und da ist eben die Frage, kommt sie davon noch zurück? Das ist, meine Standardantwort ist ja, jemand, der oben war, wird es wahrscheinlich wieder zurückschaffen, aber sie sieht im Moment weit davon entfernt, das, was sie mal als Tennisspielerin war.
Ja, das ist in der Tat so und das ist mir auch aufgefallen. Und wir haben sie gesehen bei ihrem Australian Open aus gegen Laura Siegemund, dass sie danach wirklich halbwegs verzweifelt aussah. Und wie sie zurückkommt und ob sie zurückkommt, das werden wir in den nächsten Monaten erleben. Und das werdet ihr hier natürlich dann auch bei Chip in Charge hören. Und darüber, dass Weißrussland die Favoritenrolle hat, darüber sprechen wir gleich noch, weil wir haben natürlich auch noch die anderen Ergebnisse, zwei der anderen Ergebnisse aus der Weltgruppe. Da gibt es nämlich auch interessanteste News. Wir haben noch Jens Gerlach nachher nach dem Spiel nach seinem Fazit gefragt und der hat darauf Folgendes geantwortet.
Die Mädels haben eine tolle Moral bewiesen in jedem einzelnen Match, das wir hier gespielt haben. Ich fange nochmal mit Tate gestern an. Top-Einstellung einfach von A bis Z. Und dann noch dran im ersten Satz natürlich, da unter Umständen, ja, uns in die Spur zu kriegen, hat leider nicht geklappt. Bei Andi hat auch alles gegeben, vom ersten bis zum letzten Punkt. Und dann steht sie eben 0-2. Und heute waren wir wieder Zeuge, glaube ich, von einer Weltklasseleistung von Arina Sabalenka. Diesmal gegen Laura, aber auch Laura vom ersten bis zum letzten Punkt wirklich die Faust gegeben, das Come-on gegeben, gefightet. Und im abschließenden Doppel genauso, die zwei jungen Damen neben mir. Deswegen kann ich für mich sagen, die Moral in der Mannschaft stimmt. Mädels haben alles gegeben und dafür bin ich sehr dankbar. Und da bin ich auch stolz drauf, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz steht natürlich unterm Strich ein 4-0 für Weißrussland.
Es ist natürlich dann auch die Frage aufgekommen in der Pressekonferenz hier, was ist mit Julia Görges, was ist mit Angelique Kerber. Beide haben im Dezember schon gesagt, dass sie nicht in der ersten Runde zur Verfügung stehen würden. Das hat Angelique Kerber in den letzten zwei Jahren schon gesagt. Julia Görges war vor zwei Jahren, glaube ich, verletzt, hat letztes Jahr dann auch abgesagt. Dieses Jahr hat sie bei den Australian Open gesagt, ja, ich habe das Jens Gerlach schon im Dezember gesagt. Gerald Kleffmann hat bei der Süddeutschen geschrieben, Mensch, Porsche hat alle Teppiche ausgerollt, um dann fürs Porsche-Team Deutschland alles hinzustellen, damit dann auch Kerber und Görges kommen. Sie sind nicht da und er wurde natürlich auch angesprochen, ob die beiden zu einer Relegation zur Verfügung stehen würden. Ich glaube, wir können mit relativer Sicherheit sagen, sollte es ein Heimspiel werden, dann werden die beiden nicht darauf verzichten, weil das wird dann höchstwahrscheinlich wieder in Stuttgart stattfinden, direkt vor dem Turnier in Stuttgart, vor dem großen Hallensandplatzturnier, falls es auswärts gehen sollte. Vor allen Dingen zum Beispiel gegen Australien, was passieren könnte, dann glaube ich, wären die beiden nicht dabei und dann wäre es eine heikle Geschichte.
Ja, wir hatten ihn auch drauf angesprochen und wie zu erwarten, hat er ausweichend geantwortet. Das hat hier jeder, der mit dem DTB zu tun hat. Was sollen die Beteiligten auch sagen? Du hast es im Endeffekt gerade dargelegt. Entweder das Spiel findet zu Hause statt und dann wird es in Stuttgart sein, direkt vor dem Turnier in Stuttgart. Und dann werden die beiden dabei sein, wenn sie nicht verletzt sind. Und dann wird wahrscheinlich Mona Bartel weichen müssen, vielleicht auch Annalena Grönefeld. Aber wenn es auswärts ist, dann müssen wir mal gucken. Und die große Frage dahinter ist ja einfach folgende. Und sie kommt in zweierlei Aspekten. Wollen die beiden absoluten Spitzenspielerinnen des DTB noch den Fed Cup gewinnen? Und sind sie bereit dafür, Teile ihrer Einzelkarriere unter Umständen hinten anzustellen? Und B, wie sieht der Fed Cup ab nächstem Jahr aus? Wir wissen es einfach nicht, weil es könnte eine Davis Cup-artige Reform geben. Es könnte sein, dass das Feld auf 16 Mannschaften aufgestockt wird. Dann wäre sowieso egal, was passieren würde. In der Relegation, weil Deutschland dabei wäre, all das wissen wir nicht, wird wahrscheinlich erst wieder im Laufe des Jahres beantwortet, aber eben, die Frage steht im Raum, wollen Kerber und Görges den Fed Cup noch gewinnen oder nicht? Und das ist jetzt hier nicht so diese sportpopulistische Frage, sondern ich glaube einfach eine völlig normale, relevante Frage. Und die werden die beiden für sich in irgendeiner Form beantworten. Wahrscheinlich ist nächstes, übernächstes Jahr dann die finale Chance, gerade auch, weil eben junge Mannschaften von unten kommen, die ziemlich stark sind. Die USA dürften besser werden, auch die Australierinnen dürften noch besser werden. Tschechien werden oben bleiben. Weißrussland gehört wahrscheinlich zu den besten Teams der kommenden Jahre. Also einfacher wird es auf jeden Fall nicht. Die Russinnen sind wieder auf dem Weg nach oben, könnten dann auch dazu stoßen. Also das wird nicht einfacher werden. Und da muss man einfach mal gucken, ob Kerber und Görges das zu einer Priorität machen.
Wir werden es sehen und auch darüber werden wir natürlich berichten, dass das Fed Cup-Team mit Maria, mit Petkovic, mit Siegemund, mit Bartel und mit Grönefeld war auf jeden Fall 0-4 unterlegen. Und trotzdem kann man sagen, insgesamt war es eigentlich eine ganz gute Woche, weil Publikum war da. Es war beide Tage quasi ausverkauft. Es war eine sehr, sehr gute Stimme auch noch beim Doppel heute. Und du hast es gesagt, der Match-Tiebreak war sehr unterhaltsam. Aber man hat gesehen, mit dem in Anführungsstrichen zweiten Anzug funktioniert halt so ein Match gegen Weißrussland nicht.
Ja, vor allem, weil es keinen jungen Anzug gibt. Ja. Es gibt im Moment keine Mannschaft, die man sagen, wir aufstocken könnte mit 18- bis 22-Jährigen, die hier einmarschieren wie Weißrussland. Und dann sagt man, okay, die verlieren zwar 0-4, aber war irgendwie Erfahrung. Das ist halt im Moment nicht da. Und es ist eher die Ü28-Generation, wie zwischendrin mal auf einer PK betont wurde, und nicht die Ü30-Generation. Aber eben abseits von Kerber und Görges sind es im Moment eher durchschnittliche Top-100-Spielerinnen.
Deutschland ist also ausgeschieden, wird jetzt in der Relegation ran müssen, wie gesagt am Wochenende vor dem Turnier in Stuttgart. Es gibt drei oder vier Mannschaften, die im Moment schon feststehen. Wir sprechen auch gleich darüber, wenn wir über die anderen Ergebnisse sprechen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass es könnte sein, dass sie gegen Schweiz spielen, dann würde es ein Auswärtsspiel sein, weil 2016 gab es dieses Spiel in Leipzig. Kanada und Lettland würde per Losentscheid entschieden werden und Spanien wäre ein Heimspiel. Aber die Setzung und die Auslosung wird dann am Montag bzw. am Dienstag stattfinden. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um die anderen Matches kümmern. Denn es gab heute das ganz, ganz, ganz große Duell zwischen Tschechien und Rumänien. Und die Tschechen sind draußen. Sie haben zum ersten Mal seit 2009 ein Heimspiel verloren. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, unserem letzten Daily aus Braunschweig bzw. der regulären Sendung auf meinsportpodcast.de.
Kalt 90, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt 90 auf meinsportpodcast.de.
Als die Mannschaftsaufstellungen für den Fed Cup für diese erste Runde bekannt gegeben worden waren, da haben wir bei der Partie Tschechien gegen Rumänien gesehen, dass ein großer Name fehlte, das war Petra Kvitová. Ansonsten traten die Tschechinnen und die Rumäninnen aber mit der besten Besetzung auf. Auf der Seite der Tschechinnen war Karolina Plíšková, die unumstrittene Spitzenspielerin. Bei den Rumänen war natürlich Simona Halep dabei. Und das war eine Geschichte, auf die sich eigentlich alle Welt gefreut hatte, weil jeder gedacht hatte, ja, das könnte so ein richtig, richtig gutes Duell geben. Und Philipp, wir können sagen, nach diesem Wochenende, Das hat nun mal gar keine Erwartungen enttäuscht.
Nein, das war ein ganz großer Spaß. Wir haben hier gerade vor der Aufnahme noch das Ende des Doppels geschaut. Das war eine extrem unterhaltsame Geschichte. Stadion nicht mehr ganz voll, aber immer noch ziemlich viele Menschen da. Und es wird wahrscheinlich in Erinnerung bleiben als das beste Fed Cup oder die beste Fed Cup-Begegnung des Jahres. Ich frage mich, wie es noch getoppt werden soll, einfach weil es zu eng war, weil zwei ewig lange Matches am Sonntag dabei waren, weil am Ende eben diese Überraschung stand, weil ja die Dynastie zumindest vorerst mal gestürzt wurde. Und das von einer Mannschaft, die eben A mit Simona Halep eine dabei hat, die wahrscheinlich sowieso immer viele Sympathien auf sich zieht, und dann entschieden wurde von Monica Niculescu im Doppel, die einfach die beste Spielerin auf dem Platz war und schon so lange dabei ist, und für die das hier vielleicht die finale Chance ist, im Fed Cup was zu gewinnen. Und du hattest zu mir im Vorgespräch dann noch angemerkt, wie lange sind die Rumänien schon unterwegs? Wie lange hat es gedauert, bis sie hier ins Halbfinale vorgestoßen sind? Und auf einmal haben wir ein Halbfinale, was so ausgeglichen ist, was so interessant aussieht. Und dann mal gucken, wer das für sich entscheidet.
1973 waren die Rumänen schon mal im Halbfinale. Allerdings war es damals noch mit einem in Turnierform und auf neutralem Platz. Seitdem es dieses Format hier gibt, waren sie noch nie im Halbfinale der Weltgruppe. Wir haben schon so häufig über die Rumänen gesprochen, die zum Beispiel, es gab diesen Skandal gegen Großbritannien mit Ilina Stase auf rumänischem Boden, wo es ganz fiese Begebenheiten gab. Es gab vor 3 Jahren dieses Spiel gegen Deutschland in Cluj, wo Deutschland ganz knapp gewonnen hatte. Die Rumänen haben es nicht aus dieser Weltgruppe 2 rausgeschafft. Und dann haben sie es geschafft und waren jetzt in der ersten Runde Tschechien zugelost worden. Und man wusste, dass es ein enges Los werden würde. Und ich habe nachgeguckt, Ende 2008 sind die Tschechinnen in die Weltgruppe aufgestiegen, waren vorher auch lange in der Weltgruppe 2, 4 Jahre mindestens. Und da haben sie zum ersten und zum letzten Mal ein Heimspiel verloren. Und seitdem hatten sie nicht in der ersten Runde verloren. Sie sind Champion geworden 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018. Das Bayern München, das Fed Cup waren sie. Und sie verlieren hier in der ersten Runde, weil nämlich das vorentscheidende Duell wir müssen darüber sprechen, dass es das vorentscheidende Duell war. Das war das zwischen Karolina Pliskova und Simona Halep. Von vielen wirklich mit Vorfreude erwartet, hat Simona Halep am Ende mit 6:4, 5:7 und 6:4 gewonnen, nach knapp 3 Stunden. Es war ein hochklassiges Match, es war eine großartige Stimmung, wir haben ein paar Highlights noch gesehen, wir konnten es leider nicht gucken, weil wir da noch in der Halle waren, aber insgesamt war das, was diese ganze Begegnung so ein bisschen zum Kippen dann gebracht brachte.
Ja, und es war ja auch klar, als Halep zusagte, dass sich das Wochenende wahrscheinlich an ihr entscheiden würde. Und die Form in Australien war nicht schlecht. Sie war von einer Rückenverletzung zurückgekommen, hat bei den Australian Open 2 gegen Serena verletzt, davor aber überzeugt. Und da war schon abzusehen, hey, vielleicht ist Simona Halep doch in ganz guter Form. Vielleicht ist Simona Halep sogar nervlich mittlerweile bereit, das rumänische Team eben weit zu führen. Und wenn sie schafft, wird es ein Sieg sein, der immer mit ihr assoziiert sein wird. Und ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass sie in den kommenden Begegnungen dabei sein wird und dass sie das Jahr für sich dass sie sagen wird, hey, das ist eine meiner Prioritäten, der Fed Cup, vielleicht neben den French Open. Und du hast gesagt, wir haben das Match nicht gesehen. Etwas, was auffällt, wo ich mich allerdings fragte, ob da vielleicht was kaputt war in der Statistik, weil es auch bei allen anderen Matches so war. Zusammen hatten Pliskova und Halep eine Bilanz am Netz von 3:64. 3 von 64 Punkten gewonnen. Ähnlich sah es in den anderen Matches aus. Da hat sich vielleicht jemand vertan. Wenn nicht, würde ich gerne Highlights sehen, dass es dort 61 Passierschläge gegeben hat in diesem Match. Aber wer weiß.
Halep 32 Mal am Netz oder so, das kann ich mir ja auch nicht vorstellen.
2 von 38 und Pliskova 1 von 26.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, es fällt auf, weil es auch in allen anderen Matches hier an dem Wochenende aufgeführt wird.
Das kann nicht sein, dass Simona Halep 38 Mal am Netz war und häufiger als Karolina Pliskova. Ist auch egal. Auf jeden Fall gab es dann noch dieses Doppel, was wir dann eben noch zu Ende geschaut haben. Krejcikova-Siniakova, die Nummer 1 der Weltrangliste. Und nachdem Siniakova das 2:2 hergestellt hatte, musste sie dann nochmal zusammen ran mit Krejcikova. Und sie mussten gegen Irina Camelia-Begu und Monica Niculescu ran. Monica Niculescu und Irina Camelia-Begu, die bislang noch gar nicht im Einsatz waren, ein bisschen frischer vielleicht auch als Siniakova. Und die haben dann mit 6-7, 6-4 und 6-4 gewonnen, auch nach knapp 3 Stunden. Das war hochemotional. Monika Niculescu mit ihrem ultra unorthodoxen Spiel, wo sie Vorhand-Slice-Volleys gespielt hat, wo sie aber am Netz alles abgedeckt hat und Begu, die sich reingesteigert hat in das Spiel. Und ja, das hatte nochmal alles, was Damendoppel, was Doppel insgesamt ausmacht. Das war fantastisch.
Ja, war einfach ein großartiges Tennismatch. Und am Ende MV Monika, die es gewonnen hat. Und das war wie immer hoch unterhaltsam, wer sie noch nicht so häufig gesehen hat. Sie spielt mit extrem viel Slice, sie hat nicht die Power, sie nutzt zum Großteil den Slice auf der Vorhand, auf der Rückhand sowieso häufig, ist eine sehr kompetente Netzspielerin, hat nicht die Power von anderen, hat auch nicht den Aufschlag von anderen, holt aber sehr viel aus ihrem Spiel raus und ist ein Energiebündel. Und Begu ist etwas stiller als sie, hat sich dann aber mitreißen lassen und die Tschechinnen, die haben eben nicht so richtig rausgefunden aus wahrscheinlich ihrer Position, in die sie reingerutscht sind im Laufe des Matches. Und es war eine sehr spaßige Angelegenheit. Zum Ende werden ja auch einige User und Userinnen auf Twitter, die das mitverfolgt haben, weil es einfach so ein bisschen der Höhepunkt des Wochenendes war und es hat Spaß gemacht.
Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Rumänien trifft jetzt im Halbfinale auf Frankreich. Frankreich hat den Choice of Ground. Frankreich hat sich gegen Belgien mit 3-1 durchgesetzt, was ich etwas überraschend klar fand, weil Caroline Garcia hatte gegen Alison van Oetwang 3 Sätzen gewonnen. Damit konnte man rechnen. Aber dass Alize Cornet gegen Elise Mertens in 2 Sätzen gewinnt, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Und Caroline Garcia hat dann den 3. Punkt geholt gegen Elise Mertens, auch mit 6-2 und 6-3. Und dann gab es am Ende noch das Doppel. Isaline Bonaventure und Kirsten Flipkens gewannen gegen Fiona Ferro und Pauline Parmentier. Frankreich gegen Rumänien ist eine Begegnung, auf die wir uns super freuen können, weil sie in der Nähe von Stuttgart stattfinden wird, in Frankreich irgendwo. Vielleicht auch Lille, wo sie in den letzten Jahren immer Davis Cup gespielt haben, sodass es an den Spielerinnen wohl nicht liegen wird, ob sie teilnehmen, beziehungsweise am Turnierplan nicht liegen wird, ob sie teilnehmen oder nicht, sondern einfach nur, ob sie Bock haben, beziehungsweise fit sind.
Ja, ich würde alle da erwarten, inklusive Caroline Garcia, die um dies ja eben die Frage gab, würde sie überhaupt antreten. Es gab diese Kontroverse vor 2 Jahren, wo sie kurzfristig zurückgezogen hatte, auch weil sie öffentlich kritisiert worden war nach der Finalniederlage 2016 von Kristina Mladenovic, die sich an diesem Wochenende hinten anstellen musste. Und das Wochenende gehörte Caroline Garcia und sie ist eine sehr gute Fed Cup-Spielerin, das hat sie hier wieder gezeigt. Es wird vielleicht auch so ein bisschen dann das Duell Garcia gegen Halep werden. Man kann davon ausgehen, dass ein relativ schneller Hallenboden werden wird im April, einfach weil der Garcia liegt, weil er dem französischen Team abseits von Pontmontier liegt und die Rumänin hätte natürlich lieber einen Sandboden. Also das, denke ich, könnte wieder eine ganz enge, vielleicht wieder eine Geschichte werden, die im 5. Match dann entschieden wird und da, glaube ich, können wir uns sehr drauf freuen.
Darauf können wir uns sicherlich freuen. Weißrussland wartet noch auf seinen Gegner, weil im Moment spielen noch Australien und die USA. Ashleigh Barty hat für beide Einzelpunkte der Australierinnen gesorgt, nachdem sie heute Madison Keys und gestern Sonja Kenin besiegt hat. Sophia Kenin heißt sie. Sie hat allerdings bei diesem Fed Cup gesagt, dass sie gerne Sonja genannt werden wollen würde. Das werden wir dann machen. Und im Moment, während wir aufnehmen, spielt Danielle Collins gerade gegen Daria Gavrilova. Und Daria Gavrilova hat nach Break-Rückstand im 2. Satz und im 1. verlorenen Satz aufgeholt, den 2. Satz gewonnen und führt jetzt auch mit Break im 3. Satz. Also gibt es vielleicht Australien dann gegen Weißrussland. Und das Match würde in Weißrussland stattfinden. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt dann schon. Und Australien gegen Weißrussland wäre eine tolle Geschichte oder Weißrussland gegen Australien, aber dann müsste sich Ashleigh Barty schon sehr, sehr anstrengen, um da ihr Team da durchzuziehen.
Da können wir davon ausgehen, dass die Weißrussinnen relativ klare Favoritin wären bei den USA. Hängt immer davon ab, wer spielt.
Das Match wäre übrigens in Australien.
Ah, okay. Aber man kann davon ausgehen, dass alle Weißrussinnen darunter reisen würden. Ja, mal gucken, ob Azarenka es machen würde, die anderen beiden, mit ziemlicher Sicherheit. Und dann wäre es eine eher offene Geschichte. Dann wäre unter Umständen sogar Überlegung, treten die Australierinnen auf einem Sandplatz an? Wobei, wir haben uns alle gefragt, als wir Sabalenka sahen, ist die nicht eigentlich geschaffen für Sandplatzböden mit ihrem Spiel? Also warten wir mal ab, was da passiert. Aber so oder so, die Weißrussinnen wären die Favoriten gegen die Australierinnen.
Auf Rasen vielleicht spielen.
Ja, und da haben wir so viel noch nicht gesehen von Sabalenka. Auf der anderen Seite, Sabalenka stand im Finale von Eastbourne, oder? Im letzten Jahr. Also auch Rasen kann sie eigentlich. Sasnovic mit ihrem Spiel sowieso eine, die auf Rasen gut aussehen sollte. Azarenka ist nicht so stark historisch gewesen auf Rasen, hat allerdings auch ein paar ganz gute, enge Matches gegen Serena gehabt. Also warten wir mal ab, was da passiert. Es ist natürlich dann wirklich immer so eine so eine spannende Geschichte, wenn die Australierinnen zu Hause spielen im April. In der Theorie könnten sie das Heimrecht auch abgeben, aber das würden sie unter Ash Barty, denke ich, nicht tun.
Das glaube ich nämlich auch nicht. Auch gegen die USA wären die Weißrussinnen übrigens gezwungen zu reisen. Also auch in die USA müssten sie reisen. Das ist eine schwierige zweite Runde für Weißrussland, aber sie haben das Spielermaterial, sie haben die Spielerinnen im Moment, um auch so eine Runde überstehen zu können. Wenn wir uns, das ist die Weltgruppe, wenn wir uns mal ein bisschen weiter runter beugen, dann müssen wir auch noch über die Weltgruppe einsprechen, weil dort ist dann natürlich auch an diesem Wochenende dann sind die Relegationsgegner, die potenziellen Relegationsgegner auch für das deutsche Team ermittelt worden. Auf der einen Seite die Schweizerinnen, die gegen Italien gewonnen haben und sogar relativ klar mit 3:1, Belinda Bencic mit zwei blitzsauberen Einzelleistungen. Lettland hat gegen Slowakei unter anderem mit Anastasia Sevastova und Jelena Ostapenko 4:0 gewonnen. Starkes Team für eine Weltgruppe 2, auch mit Sevastova und Ostapenko. Spanien hat in Japan in einem dramatischen Match 3:2 gewonnen, wurde erst im Doppel entschieden. Und Kanada, unter anderem mit Bianca Andreescu, hat gegen die Niederlande mit 4:0 gewonnen. Also Kanada, Spanien, Lettland oder die Schweiz, das sind die vier potenziellen Gegner dann, oder vier der potenziellen Gegnerinnen für das deutsche Team. Vor allen Dingen die Schweizer Leistung hat mich überzeugt, weil gegen Camilla Giorgi und Sarah Irani so klar zu gewinnen, das ist eine starke Sache.
Ja, man muss sagen, war es Comeback von Sarah Irani. Trotzdem, die Italienerinnen waren lange die Vorgängerinnen der Tschechin, waren die beste Fed Cup-Mannschaft über einige Jahre hinweg. Die Schweiz hat natürlich eigentlich auch das Potenzial, um sogar den Fed Cup zu gewinnen. Selbiges kann man über die Spanierinnen sagen, vor allem wenn Muguruza spielen sollte, wenn Suarez Navarro spielen sollte. Da ist einiges drin. Die Lettinnen, du hast es angesprochen, auch die haben in der Theorie das Potenzial, um den Fed Cup zu gewinnen. Also da kommt in der Tat keine Laufkundschaft. Und dann schaut man sich die Kanadierinnen an und denkt, oh, okay, wenn Andreescu so weitermacht, wenn Bouchard vielleicht nochmal in Form kommt, Dobrovsky, einer der besseren Doppelspielerinnen auf der Welt, also auch das ist ein gutes Team. Also, selbst wenn eine dieser Mannschaften nach Stuttgart kommen sollte, im April, ganz gegessen ist das noch nicht aus deutscher Sicht.
Nein, auf gar keinen Fall, das ist noch nicht ganz gegessen, aber was wir an diesem Wochenende jetzt nochmal bilanzieren können, ist, dass es wirklich ein famoses Wochenende war, weil wir nämlich, wenn wir in die Europäer, in die Zonengruppen runtergucken, also Europa, Afrika zum Beispiel, dann haben wir auch in Bath zum Beispiel eine fantastische Woche an Fed Cup gesehen, wo es ein Turnier gab, wo es in der dritten Liga noch darum ging, dann eventuell aufzusteigen. Und zum Beispiel die Britinnen haben sich jetzt für so einen Playoff dann qualifiziert und unter anderem dann mit Johanna Konter und Katie Bolter. Auch da gab es fantastischen Sport und viele Spielerinnen, die am Start waren. Also insgesamt das Fed Cup Wochenende, die Fed Cup Woche hat schwer abgeliefert.
Ja, ist ein bisschen ähnlich wie am Davis Cup. Einige der absoluten Top-Spielerinnen haben gefehlt. Ich meine, wir haben sie angesprochen, von Kerber über Osaka, über Serena. Aber dadurch, dass das Damen-Tennis-Moment so breit aufgestellt ist, sind eben auch viele der Fed-Cup-Mannschaften einfach richtig gut besetzt. Eben, wir sprechen so ein Team an wie die Lettinnen. Das wäre unter Umständen vor 5 Jahren ein potenzielles Siegerinnen-Team sogar in so einer Saison wie dieser hier gewesen. Und das ist ja, was auch am Damen-Tennis so viel Spaß macht, dass 20 bis 40 Spielerinnen dabei sind, die große Titel gewinnen können. Und dazu zählt nun mal der Fed Cup. Der kann eben auch an verschiedenste Mannschaften gehen, einfach weil das Niveau im Moment so hoch ist.
Das Niveau ist im Moment sehr, sehr hoch. Und dieser Fed Cup hat wirklich großen Spaß gemacht an diesem Wochenende. Deutschland gegen Weißrussland klar verloren. Abseits dessen gab es viele tolle Begegnungen, viele schöne Begegnungen und vielen großen Sport. Und darüber haben wir euch jetzt hoffentlich ausreichend berichtet. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann haben wir noch zwei Herrenturniere zu besprechen, die es in dieser Woche gab, nämlich im Sofia und Montpellier plus ein drittes in Cordoba, wo das Finale aber noch nicht gespielt worden ist. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ah.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Cordoba, Sofia und Montpellier, das waren die drei Tourstandorte für die Herren in dieser Woche. Drei ATP-Turniere auf dem Weg hin zu Indian Wells bzw. Miami, der Europa-Swing plus der Südamerika-Swing, der losgegangen ist. Wir fangen an mit dem Turnier in Montpellier. Eigentlich eine Bastion der französischen Tennisspieler. So waren hier auch ganz viele Franzosen wieder am Start. Und was haben wir erlebt? Ein französisches Finale. Pierre-Hugues Herbert gegen Jo-Wilfried Tsonga. Am Ende hat Jo-Wilfried Tsonga gewonnen. Er gewinnt zum ersten Mal seit 2017 wieder ein Tennisturnier, das 17. in seiner Karriere, und nach 2018, wo er quasi nur an der Seitenlinie saß bzw. im Fitnessraum irgendwo war, war das ein tolles Comeback für ihn. Er ist jenseits der 200 gestartet in diese Woche und er ist jetzt auf Platz 140 zurückgekehrt. Es ist ein harter, steiniger Weg, auch für jemanden wie Jo-Wilfried Tsonga. Aber in dieser Woche hat er mal wieder gezeigt, was ihn dann auch früher ausgemacht hat.
Ja, und beide Finalisten sind in der Jahresrangliste unter den Top 20. Würde nicht erwarten, dass sie beide das Jahr dort beenden. Aber das Interessante war an Tsonga ja gewesen, bevor dann eben für ihn im letzten Jahr so ein bisschen der Absturz aufgrund der Verletzungen kam, dass er sich so eine kleine Nische geschaffen hatte. Er war nicht das Jahr, ganze Jahr mehr konstant gut. Er war durchaus ein Stück entfernt von dem Top-5-Spieler, der zwischendurch war, aber A, war er schwer zu schlagen bei Grand-Slam-Turnieren und B, hat er immer mal wieder kleinere Turniere gewonnen. Und vielleicht kehrt er genau dahin zurück. Es wäre zwar ein bisschen überraschend, wenn er da nochmal so ganz dran anknüpfen könnte, aber seine Explosivität ist zwar nicht mehr da, in der Form, in der sie mal einst ihn auszeichnete, aber er hat natürlich immer noch einen guten Aufschlag, hat immer noch eine Vorhand, die beeindrucken kann. Er hat natürlich auch eine gewisse Ausstrahlung, von der er lebt. Und ja, da springt dann halt auch mal ein Turniersieg in Montpellier rum, wenn Gaël Monfils nicht da ist, wenn Richard Gasquet nicht da ist, wenn Gilles Simon nicht da ist. Und war Gilles Simon, war sogar da.
Hat gegen Tsonga sogar verloren.
Eieieiei. Aber das Spannendere ist hier vielleicht wirklich Pierre-Hugues Herbert. Nicht nur hat er eine schöne Liebeserklärung an seine Freundin nach dem Finale gemacht, die für einiges an Aufsehen gesorgt hat, sondern die Frage ist, wie weit kann er nach oben kommen der Weltrangliste? Wir hatten während der Australian Open über ihn gesprochen. Er hat es jetzt geschafft, Top 40 im Doppel und im Einzel. Ist damit neben João Sousa der einzige Spieler. Und er wird immer unangenehmer. Und er hat jetzt eben in diesem Jahr die Chance, bei den ganzen Masters-Turnieren im Hauptfeld mitzuspielen. Und mal gucken, wie er das für sich nutzen kann.
Er ist jetzt auf jeden Fall 36. in der Weltrangliste. Die höchste Platzierung, die er in seiner Karriere bislang erreicht hat, und du hast es gesagt, er ist im Einzel und im Doppel unter den Top 40. Er wollte sich aufs Einzel konzentrieren, er wollte unbedingt letztes Jahr unter die Top 50 kommen. Jetzt ist er unter den Top 40, ist kurz davor gesetzt zu werden dann bei diesen Turnieren, und er hat eine ganz, ganz starke Woche hingelegt in dieser Woche. Er hat Denis Shapovalov in zwei Sätzen besiegt, er hat im Halbfinale jemanden wie Thomas Berdych besiegt, der ähnlich wie Tsonga eine richtig gute Comeback-Geschichte schon hingelegt hat. In der ersten Runde gegen Dennis Kudler und gegen Ilya Ivashka hatte er gewonnen. Also es war eine richtig starke Woche für Pierre-Hugues Herbert, der hier, wie gesagt, die höchste Weltranglistenposition ever erzielt hat. Aber Jo-Wilfried Tsonga, eins nochmal gerade zu ihm: Er hat gegen Gilles Simon gewonnen, er hat gegen Hugo Humbert in der ersten Runde gewonnen, dann gegen Jérémy Chardy, dann gegen Radu Albot, der einzige Nicht-Franzose in dieser französischen Meisterschaft für Jo-Wilfried Tsonga, und dann am Ende Pierre-Hugues Herbert. Mir fehlte ja ein bisschen diese Explosivität von Jo-Wilfried Tsonga. Er hat gegen die ganz Großen eher selten gewonnen, aber diese Explosivität, er kann ein totales Spektakel auf dem Platz veranstalten. Das hat mir ein bisschen gefehlt in den letzten Monaten.
Ja, das hat natürlich dafür auch gesorgt, dass seine Karriere wahrscheinlich zwischendrin zum Beispiel mehr beachtet wurde als die von Ferrer. Ferrer, der, muss man sagen, insgesamt wohl der bessere Spieler war, mehr auch rausgeholt hat. Bei Tsonga war es immer die Rückhand, die ihm im Wege gestanden hat, um doch noch ein zweites Finale bei einem Grand Slam zu erreichen oder eben wirklich noch weiter nach vorne zu dringen, wobei man sagen muss, hey, er hat gegen vier der besten Spieler aller Zeiten gespielt, und trotzdem hat es eben immer Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, weil er er war nicht ein Spektakelspieler à la Monfils, wo man sagen könnte, wow, okay, das ist halt auch einfach teilweise so ein bisschen Harlem Globetrotters, sondern da steckte durchaus ein Plan dahinter. Und er ist ein ziemlich ernsthafter Typ. Und nimmt es auch sehr ernst, was er dort tut. Aber sein Körper hat natürlich nicht immer ganz mitgespielt. Was man bei ihm auch nicht vergessen darf, er ist ein bisschen später als die anderen auf die Tour gekommen. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis er sich weiter nach oben gearbeitet hat. Und dafür hat er natürlich dann trotzdem einiges rausgeholt aus dem, was ihm zur Verfügung stand.
Joe Wilfried Tsonga hat dieses Turnier also gewonnen. Über ein, zwei Namen würde ich gerne noch sprechen wollen. Ivo Karlovic hat in der ersten Runde gegen Marcel Granollers verloren mit 6-7, 7-6 und 6-7. Es war insgesamt sein 134. Match, in dem er in einem Tiebreak im letzten Satz beziehungsweise in einem Entscheidungstiebreak im letzten Satz verwickelt war. Seine Bilanz 69-65. Von richtig viel Nervenstärke zeugt das nicht für einen Menschen mit seinem Aufschlag.
Oder davon, dass, wie die ganzen Statistikfreaks im Tennis mal argumentieren, im Endeffekt Tiebreaks doch Losglück sind. Oder dass man sich am besten nicht auf sie einlassen sollte, weil es gibt zwar ein paar historische Ausnahmen, Federer, Djokovic fallen ein, die mehr Tiebreaks gewinnen, als sie sollten, aber für alle anderen ist es Losglück. Isner ist, glaube ich, auch jemand, der mehr Tiebreaks gewinnt, als man denken würde, aber Karlovic stand sich damit dann irgendwo natürlich auch selber im Weg in seiner Karriere, ja. Hätte wahrscheinlich noch mehr erreichen können, wenn er, sagen wir mal, einen besseren Return zum Beispiel gehabt hätte.
Ja, das wäre tatsächlich eine sehr, sehr schöne Geschichte für seine Karriere gewesen. Auf jeden Fall Ivo Karlovic, das wollten wir noch einmal gerade bringen, hat in seinem Match gegen Marcel Granollers mit 7-6 im dritten Satz verloren. Eins noch, ein paar kurze Worte zu Thomas Berdych. Der setzt sein wirklich gutes Comeback fort, hat hier gegen Matthias Bachinger in der ersten Runde gewonnen, da musste er sehr kämpfen, dann hat er gegen Benoit Paire ganz klar gewonnen, Benoit Paire wurde ausgebuht nach diesem Match und dann hat er gegen Filip Krajinovic gewonnen, 7-6, 6-7, 7-5, nur um im Halbfinale dann an Pierre Herbert zu scheitern, aber Thomas Berdych, heimlich still und leise geht es wieder zurück in die, ich sage jetzt mal, erweiterte Weltspitze und das Comeback ist meiner Meinung nach besser, als ich damit gerechnet habe.
Jahresrangliste Top 8. Es wäre dir doch eine persönliche Freude, wenn er in London dabei wäre,
natürlich,
oder?
Natürlich.
Wenn, sagen wir, Tsitsipas oder Medvedev oder Shapovalov zu Hause bleiben muss, aber Thomas Berdych mal wieder in London dabei wäre.
Lass uns über das Turnier in Sofia sprechen, das nämlich am Ende Daniil Medvedev gewonnen hat. Der hat sein viertes Turnier innerhalb von 13 Monaten gewonnen. Er hat einen kometenhaften Aufstieg in die Weltspitze vollführt. Er hat schon in Australien gut gespielt. Er hat letztes Jahr gut gespielt. Wir haben auch über seine leichten Eskapaden oder seine kleinen Eskapaden abseits des Platzes gesprochen, dass er wahrscheinlich nicht so der angenehmste Typ ist, aber erfolgreich ist er auf jeden Fall. Nachdem er im Halbfinale Gael Monfils besiegt hatte, im Viertelfinale Martin Kližan, in der zweiten Runde Robin Haase, hat er im Finale Marton Fucsovics aus Ungarn besiegt mit 6-4, 6-3. Eine perfekte Woche für Daniil Medvedev und auch er ist langsam, aber sicher auf dem Weg in die Top 10. 16. Platz im Moment schon in der Weltrangliste.
Ja, Spannende ist an ihm. Er hat halt so eine Konstanz hingelegt in den letzten 6 Monaten, gehört sicherlich zu den besseren Hardcourt-Spielern, hat vermutlich auch Novak Djokovic am meisten gefordert bei den Australian Open, wobei man bei ihm einwenden muss, er hat noch nicht die großen Ergebnisse abgeliefert gegen die Top-Spieler. 1-10 ist seine Bilanz in der Karriere gegen Top-10-Spieler. Da muss er noch dran arbeiten, aber wenn er so weitermacht, dann wird er viele Chancen bekommen. Und das Spannende an ihm, der Aufschlag ist da, à la Kyrgios, vielleicht 95% von dem, was Kyrgios kann. Die Rückhand auch eher ein Schlag, über den er verwalten kann. Die ist zwar hochklassig, teils in den Winkeln, denen er gehen kann und auch wie er variieren kann, trotzdem für mich so ein bisschen der Verwaltungsschlag. Und dann die Vorhand, die alles kann, von Katastrophe bis ein Match dominieren. Und da ist einiges drin. Frage immer, wie weit wird er mal aufsteigen? Wird er jemals irgendwie die Höhen erreichen von einem Alexander Zverev in der Weltrangliste oder ja, anderen Spielern, die vor ihm kamen? Aber es ist schon sehr beeindruckend, was er da im Moment abliefert und 4 Karrieretitel, selbst wenn es dabei bleibt, das ist schon eine ganz schöne Menge.
Das ist eine, ich finde, er hat ein Spiel, was so vielen Leuten dann auch gefährlich werden kann, weil es dann auch eher unorthodox ist, weil es nicht so ist, wie in der Schule gelernt, beziehungsweise in der Tennisschule gelernt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er in den nächsten Jahren für sehr viel Aufsehen sorgen wird in der Tennisspitze.
Ja, und er ist halt das, was man Charakter nennt. Du hast angesprochen, er hat Eskapaden in der Vergangenheit gehabt. Er ist ein kleiner Flegel und manchmal auch ein großer Flegel.
Rotzlöffel.
Ja, ein Rotzlöffel. Er ist nicht der beste Freund von Tsitsipas und auch nicht von anderen Spielern. Da muss man mal gucken, was noch passiert. Bei ihm die Frage, was ist das sportliche Potenzial, was auffällt, er ist ziemlich nervenstark geworden, das hat ihn nicht unbedingt ausgezeichnet am Anfang seiner Karriere. Und jetzt gucken wir mal. Ich meine, ich hatte ihn in der Jahresvorschau ins Wimbledon-Finale getippt. Ich weiß nicht, ob ich mich noch immer so weit aus dem Fenster lehnen würde. Aber ihm ist in der jetzigen Form schon einiges zuzutrauen.
Daniel Medvedev hat gewonnen gegen Martin Fucsovics. Fucsovics hatte unter anderem davon profitiert, dass er im Viertelfinale per Walkover ins Halbfinale gekommen ist, weil Roberto Bautista Agut wegen Verletzung absagen musste. Bautista Agut musste dann jetzt auch Rotterdam absagen. Vorher hatte Fucsovics gegen Yannick Maaden gewonnen und in der ersten Runde gegen Andrea Seppi. Das müssen wir jetzt nicht überbewerten, auch wenn ich dazu neige, Martin Fucsovics Ergebnisse überzubewerten. Trotzdem hatte er eine starke Woche. Über wen ich gerne noch sprechen wollen würde, sind die beiden topgesetzten Spieler hier gewesen. Das Turnier in Sofia hatte sich mit Karen Khachanov und Stefanos Tsitsipas, zwei schillernde Figuren der neuen Generation, dann eingeladen. Tsitsipas hat gegen Jan Lennart Struff in der ersten Runde noch gewonnen, verlor dann aber gegen einen überraschend starken Gael Monfils. Karen Khachanov verlor gegen Matteo Berrettini. Das ist schon mal besser gelaufen für Veranstalter mit ihren beiden Topgesetzten.
Ja, und schauen wir noch kurz nach Montpellier, wo Puy dabei war, Luca Puy. Also Luca Puy und Stefanos Tsitsipas, die beiden Halbfinalisten bei der Australian Open, gewinnen ein Match im ersten Turnier danach. Und das ist ja immer etwas, auf das man schauen kann. Wie läuft es bei denjenigen, die ja überraschende Resultate hatten? Können die das direkt bestätigen? Können sie Naomi Osaka sein? Können sie ja einfach an ihre Weltklasseleistung anknüpfen? Oder gibt es dann doch so ein bisschen den Rückfall? Und für beides das sicherlich eher eine enttäuschende Sache. Man kann sagen, ja, 250er-Turnier, so wichtig ist das auch nicht. Aber weder Tsitsipas noch Puy noch Khachanov haben auf dem Level bisher so dominiert, dass man sagen könnte, ja, schenkt's halt ab, Jungs, ist doch jetzt auch egal. Ja. Und spannend wird jetzt mal nächste Woche das 500er in Rotterdam. Durch die vielen Absagen der prominenten Namen kriegt jemand wie Tsitsipas da die Bühne, die Chance, vielleicht gewinnt das Turnier. Aber es ist schon eher, ich will nicht sagen enttäuschend, weil das wäre eine Überbewertung, aber es ist auffällig, dass er eben dann aus Australien nicht rüberkommen kann und sagen kann, hey, 250er, da 30 direkt an mich.
Und mal, Gael Monfils hat super gespielt, hat gegen Viktor Troicki gewonnen, gegen Michael Kukushkin gewonnen und dann gegen Tsitsipas und hat dann gegen Daniil Medvedev verloren. Gegen Daniil Medvedev haben alle anderen Spieler in dieser Woche auch verloren. Das war das Turnier in Sofia. Eins haben wir noch, die Cordoba Open. Da ist das Finale noch nicht gelaufen. Das ist nämlich spielt nämlich in diesen Stunden beziehungsweise wird in diesen Stunden stattfinden Juan Ignacio Londero, der vor dieser Woche noch kein einziges ATP-Match gewonnen hatte, gegen Guido Pella. Guido Pella kennen wir schon ein bisschen länger, aber auch hier haben die Veranstalter etwas Pech gehabt mit den gesetzten Spielern. Fabio Fognini an 1 gesetzt, das ist immer ein Risiko, der hat in der ersten Runde gegen Aljaž Bedene verloren und an 2 gesetzt war Marco Cecchinato, der hatte gegen Jaume Munar in seiner ersten Runde verloren. Deswegen Guido Pella hier an 8 gesetzt im Finale und Juan Londero. Londero, von dem wissen wir quasi noch gar nichts. Der hat in der ersten Runde Nicolas Jarry besiegt, dann Lorenzo Sonego, dann Pedro Cacin und dann am Ende Federico Del Bonis. Und Guido Pella hat sich unter anderem mit einem Sieg über Diego Schwartzmann in dieses Finale gespielt. Sag du mir was zu Londero.
Wir haben uns zusammen seine Resultate angeschaut. Er ist das, was man im Tennis ein Journeyman nennt. Jemand, der sein Geld eigentlich nur auf der Challenger-Tour verdient hat, der da ein paar gute Resultate hatte, der, glaube ich, unter anderem Marburg gewonnen hat im letzten Jahr. Also vielleicht haben ihn einige unserer Hörerinnen und Hörer schon live gesehen. Ich muss zugeben, ich habe ihn noch nicht live gesehen. Eine völlig überraschende Geschichte, dass es hier schafft. Immer natürlich eine schöne Sache, weil sowas kann man à la Cecchinato nehmen und daraus mal kurz ein Halbfinale bei den French Open bauen, wenn man völlig überraschend nach oben kommt. Kann aber auch sein, dass wir von ihm für den Rest des Jahres nichts hören. Und die Resultate auf Hardcourt sehen nicht so überzeugend aus, auf Rasen auch nicht. Scheint alles eher jemand zu sein, der primär sich auf Sandplätzen wohlfühlt. Jetzt kriegt er die Chance, top gesetzt bei großen Challengern zu sein, die kleineren Sandplatzturniere in Europa und Südamerika zu spielen. Vielleicht kann er was draus machen. Vielleicht wird er ein Top 50 Spieler. Allerdings haben wir es eben schon ein paar Mal gesehen auf dem Südamerika-Swing, dass solche Spieler dann auch wieder eher auf ihr altes Leistungsniveau zurückfallen.
Aber können wir noch mal einmal gerade über den Südamerika-Swing an sich sprechen, weil ich bin ein großer, großer, großer Fan dieser Turniere in Südamerika. Erstens Stimmung gut, zweitens es ist Sandplatz, drittens es ist Sommer, viertens es gibt Late-Night-Matches dann auf dem Sand. Da passt meiner Meinung nach alles. Nächste Woche ist Dominic Thiem dann auch wieder dabei. Der sollte eigentlich hier schon dabei sein, hatte dann abgesagt. Da passt alles bei diesen Turnieren, finde ich.
Einzige, was nicht passt, ist mittlerweile Teils of Hardcore gespielt wird.
Ja.
Aber gut, so ist es halt. Da wird mit der Zeit gegangen und Acapulco war so natürlich auch in der Lage, einige absolute Spitzennamen zu ziehen in den letzten Jahren. Alexander Zverev wird unter anderem in diesem Jahr dabei sein. Er würde sicherlich kein Sandplatzturnier direkt vor Indian Wells spielen, aber ja, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, oh, okay, passt nicht so richtig. Aber insgesamt ist das natürlich eine tolle Sache. Ich hoffe, es bleibt erhalten. Ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen auch wieder aufgewertet worden, als Rafael Nadal da zwischendurch dann gespielt hat. Und es wäre ja sowieso für Nadal noch eine Überlegung, warum nicht primär auf Sandplätzen spielen und einfach mal in Südamerika-Swing mitnehmen und dann den europäischen Sandplatz swingen. Aber für die unter uns, die gerne Sandplatz-Tennis gucken, ist das natürlich eine schöne Sache.
Und es ist schön am Abend. Das gefällt mir auch. Also für mich passt da alles. Die Cordoba Open sind im Moment noch nicht entschieden. Wir werden euch natürlich auf Twitter und auf Facebook, facebook.com/chipandcharge beziehungsweise twitter.com/chipandcharge darüber informieren. Haben wir noch was an Nachrichten? Nee, haben wir nicht mehr, oder?
Nichts, was uns einfällt, nee. Aber es ist viel passiert. Ja. Gerade der Fed Cup hat einiges abgeworfen an Nachrichten und es geht ja direkt weiter. Wir haben jetzt zwei große Turniere bei den Damen auf der arabischen Halbinsel, Doha und Dubai. Da werden einige Punkte verteilt. Spielerinnen, die da gewinnen, können dann wahrscheinlich schon mal einen guten Grundstein dafür legen, zum Beispiel am Ende des Jahres Shenzhen beim Jahresendturnier dabei zu sein. Bei den Herren ist jetzt noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, wobei Rotterdam durchaus einiges zu bieten haben wird, dann in der Woche danach eben Rio und dann Acapulco, aber der halbe Blick geht schon in der Tenniswelt sicherlich Richtung Indian Wells und Miami, die beiden ganz großen Turniere noch auf Hartplatz.
Nächste Woche ist auf jeden Fall New York, dieses neue Turnier, was letztes Jahr zum ersten Mal ausgetragen worden ist. Wir haben nächste Woche Buenos Aires, wir haben Rotterdam, unter anderem dann auch mit Philipp Kohlschreiber, der in der ersten Runde gegen Milos Raonic ran muss. Und dann, wie gesagt, das Turnier in Doha bei den Damen. Darüber sprechen wir dann nächste Woche hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns immer über gute Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Sagt es weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Wenn ihr gefragt werdet, Mensch, kennst du einen guten Tennis-Podcast? Freuen wir uns, wenn ihr unseren Namen nennt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.